die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Als Predigttext heute für den drittletzten Sonntag des Kirchenjahres sind Worte aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom vorgeschlagen. Und ich lese diesen Predigttext im 8. Kapitel des Römerbriefs. Da schreibt Paulus: Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir den Geist als Erstlingsgabe haben, seufzen in uns selbst und sehnen uns nach der Kindschaft der Erlösung unseres Leibes. Denn wir sind gerettet auf Hoffnung hin. Die Hoffnung aber, die man sieht, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf das hoffen, was man sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir darauf in Geduld. Gott, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort, das ist die Wahrheit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, der Apostel Paulus, der öffnet seine Überlegungen hier im 8. Kapitel des Römerbriefs, der öffnet diese Überlegungen mit einem uralten Bild. Mit einem Bild, das den Menschen damals und auch heute bekannt ist. Und es ist das Bild einer Waage. Bei einer Balkenwaage, manchmal sieht man das noch, auch wenn es ganz selten geworden ist, weil das kennt ihr bestimmt, oder diese alten Waagen. Da gibt es zwei Waagschalen. In die eine, auf die eine Seite, da füllt man das ein, was gemessen werden soll. Und auf die andere Seite, da legt man das Gegengewicht ein. So kann das Gewicht dann festgestellt werden. Paulus, der sagt, das tun jetzt nicht nur Händler oder Käufer, genau das Gleiche, das tun wir auch mit unserem Leben. Wir werfen etwas in die Waagschale und wir schauen dann, wie schwer das Ganze wiegt. Und manchmal, da sagen wir das, es fällt nicht ins Gewicht. Also das heißt, es ist nicht so schwer, dass es das Gegengewicht ausgleichen könnte. Es fällt nicht ins Gewicht. Es kann schon gar nicht das Gegengewicht in die Luft heben, weil es selbst so tief drückt und fängt. Es fällt nicht ins Gewicht. Paulus jetzt, der wirft eigentlich ganz merkwürdige Dinge in die Waagschale. Und auch die wägt er ab und er schaut, ob diese Dinge aufwiegen was der Herr Jesus uns schenkt, ob sie das aufwiegen, was er uns in Aussicht stellt für unser Leben, was er für diese Welt in Aussicht stellt. Und es sind durchaus auch Stunden der Anfechtung, die Paulus in diese eine Seite der Waage, in die Waagschale hineinwirft. Der 9. November in der vergangenen Woche, der uns an die schrecklichen Verbrechen des Nazi-Regimes, an Gottes auserwählten Volk Israel erinnert hat und uns gerade in der momentanen Situation dazu aufruft, dass wir ganz treu und ganz fest an der Seite Israels stehen. Wir sind dazu aufgerufen, den von selbst überwiegend geflüchteten muslimischen Menschen mitgebrachten Antisemitismus, dass wir den nicht ignorieren, sondern dass wir uns ganz klar dagegen stellen und dagegen vorgehen. Aber es sind auch Erinnerungen an den Verbrecherstaat DDR, in dem gerade praktizierende Christen ganz schrecklichen erleiden mussten und der durch den 9. November eingeleitet durch Friedensgebete dann ein Ende fand. Aber auch die Leiden, die wir in unserem eigenen Leben erfahren, unsere ganz persönlichen Leiden, die bringen wir heute Morgen mit in diesen Gottesdienst und die werfen wir heute Morgen in die Waagschale am drittletzten Sonntag des Kirchenjahres. Da werfen wir jetzt unser Leben in die Waagschale, und wir schauen, ob das Gegengewicht des Glaubens tiefer hängt oder aber in die Luft gehoben wird. Paulus wirft merkwürdige Dinge in die Waagschale. Er sagt, das Leiden der Kreatur, den Schmerz wirft er da rein, die Sterblichkeit wirft er rein, die Vergänglichkeit, das Leiden der Kinder Gottes, das wirft er da auch rein. Und weil er selbst in seinem Leben eine ganz gehörige Portion Leiden abbekommen hat, weiß Paulus auch, wovon er redet. Also hier spricht kein Luftikus, hier spricht einer, der Leiden geschmeckt hat, der Leiden gekostet hat, der das am eigenen Leib erfahren hat. So wirft er das Leiden auf die Waagschale, aber er sagt überzeugt, das Gegengewicht auf der anderen Seite, das wiegt schwerer. Er sagt, das wiegt viel mehr. Das wiegt sogar unermesslich viel mehr. Das, was uns Jesus bedeutet, das, was uns Jesus geschenkt hat und das, was uns Jesus schenken wird, das hat unermesslich mehr Gewicht als das, was in die Leidenschale hineingeworfen wird. Darum sagt er, im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Aber ehrlich gesagt, auch wenn Paulus kein Luftikus ist, der vom Leiden so viel Ahnung hat wie ein Blinder von der Farbe, obwohl er das nicht ist. Ich finde, das lässt einen innerlich schon sehr erschrecken, ja, und innerlich fast so ein bisschen auch zusammenzucken, was er da schreibt. Dieser Zeit Leiden fällt nicht ins Gewicht, schreibt er. Fällt nicht ins Gewicht. Der Krieg in der Ukraine, Tausende von Toten auf beiden Seiten, der verbrecherische Angriff der Hamas auf das jüdische Volk und den Staat Israel, die hungernden und kranken Kinder, der Verlust eines geliebten Menschen, die Pein und Not von Menschen, die nicht weiter wissen, der viele Kummer, all das fällt nicht ins Gewicht. Ich glaube, Paulus, der versucht, den Horizont seiner Leser damals in Rom, genauso heute, er versucht, diesen Horizont zu erweitern, indem er zuerst nicht von seinem Leiden redet oder von dem Leiden von Menschen. Er spricht vom Leiden der Kreatur. Also Kreatur, alles, was lebt, aber nicht Mensch ist. Und Paulus sagt zuerst, die Kreatur, die leidet. Das werfe ich in die Waagschale. Die Kreatur leidet, sagt der Apostel. Als die ersten Menschen, als Adam und Eva den Aufstand gegenüber Gott drohten, da war nämlich alles Geschaffene mit betroffen. Könnt ihr nachlesen? Der Acker war verflucht danach. Das Gesetz des Werdens und des Vergehens war aufgerichtet. Und in der gefallenen Schöpfung, da herrschte jetzt die Logik des Fressens und Gefressenwerdens. Jetzt leidet die Kreatur. Sie ist vergänglich. Sie wird geknechtet. Sie seufzt. Sie stöhnt. Wir leben unter der glitzernden Oberfläche auf einem seufzenden und stöhnenden Planeten. Alle Kreatur hat ihre Würde von Gott. Und alle Kreatur ist dazu bestimmt, Gott zu ehren und zu seiner Freude zu existieren. Die alten Lieder in der Bibel, die Psalmen, die wissen das ganz genau. Das Brausen des Meeres ist ein Lobpreis in Gottes Ohren. Die Erde soll fröhlich sein, die Bäume sollen jauchzen, die Ströme frohlocken. Und selbst die ollen, grauen, kalten Berge, die haben nach dem Psalmen die Fähigkeit, dass sie sich freuen können. Lest das vielleicht mal in dieser Woche, ein kleiner Lesetipp aus der Bibel, Psalm 96 oder Psalm 98. Ganz wunderbar, wie die ganze Schöpfung einstimmen soll in den Lobpreis Gottes. Aber in Wirklichkeit ist es kein Freudengesang, sondern es ist ein Klagen. Und statt Jubel, da ist Seufzen, Stöhnen angesagt, sagt Paulus. Die Propheten des alten Bundes, die wussten in diesem Zusammenhang genau, wie menschliche Schuld und das Leiden der Kreatur zusammenhängt. Hosea, da schreibt, es herrscht Unrecht im Land. Keine Treue, keine Liebe, keine Gotteserkenntnis, sondern Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen. Und er weiß auch, was die Folge ist. Darum wird das Land dürre stehen und alle seine Bewohner werden dahin welken. Auch die Tiere auf dem Felde und die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer werden dahin gerafft. Der Theologe und methodistische Pastor Charles Cranfield, der macht das im Vergleich deutlich. Er fragt, wieso leidet das Marterhorn oder die Venus? Und er antwortet, nun, weil wir alle in einem großen Theaterstück spielen, Gott zu ehren und zu erfreuen, und weil die Hauptdarsteller unseren Part nicht spielen, werden alle Mitspieler in Mitleidenschaft gezogen. So ist es in unserer Welt. Und ich werfe das jetzt in die Waagschale, sagt der Apostel Paulus. Ich werfe in die Waagschale das Leid und das Seufzen der Kreaturen. Auch die Kinder Gottes leiden, seufzen und stöhnen. Und wenn wir im Römerbrief weiterlesen, dann merken wir, an wen er dabei denkt. Er denkt an Menschen, die viel durchmachen. Und zwar, die deswegen so viel durchmachen, weil sie an Jesus Christus glauben. Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Wir denken heute am weltweiten Gebetstag für verfolgte Christen, auch ganz besonders an die Geschwister, an die Christen, die bis heute verfolgt werden, die gepeinigt werden, benachteiligt, misshandelt und nicht selten getötet, weil sie Jesus Christus lieb haben, weil sie ihm treu bleiben, auch gegen den Widerstand, der ihnen entgegenweht. Und weil sie Jesus bezeugen als den einen und den einzigen Retter, den jeder Mensch braucht. Und ich habe das Gefühl, wir haben die leider ganz oft nicht im Blick. Und ich muss das auch über mich sagen, ich habe die oft nicht mit im Blick. Vor einiger Woche waren wir im Hoffnungszentrum mit der Gemeinde von Open Doors. Und das war ganz erschreckend, dass man da gehört hat, was unsere Geschwister leiden müssen wegen ihres Glaubens. Oder die Christen in arabischen Ländern, in der muslimischen Welt, in den kommunistischen Restbeständen wie Nordkorea oder China. Wie oft hat man die nicht im Blick? Und ich dachte mir neulich, hätte ich einen leiblichen Bruder, der in Pyongyang im Knast säße, ich würde täglich an ihn denken, für ihn beten und sprichwörtlich Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um ihm zu helfen. Ich habe da keinen leiblichen Bruder. Aber ich habe Schwestern und Brüder, mit denen ich die Ewigkeit verbringen werde. Und die seufzen, die leiden, die stöhnen. Vor einiger Zeit habe ich von einem 20-jährigen Mädchen gelesen. Ihr Vater war einer der kommunistischen Berater des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un II. Aber er ist in Ungnade gefallen und nach China geflohen. Da lernte er mit seiner Frau eine Christin kennen, lernte die Christen kennen und fand zum Glauben. Ihre Mutter, die starb in China, schwanger mit dem zweiten Kind. Der Vater, der fand Trost im Glauben und der traf die Entscheidung, als Missionar nach Nordkorea zurückzugehen. Dort ist er ins Gefängnis gesteckt worden. Dann kehrte er nochmal nach China zurück. Für kurze Zeit war er nochmal mit seiner Tochter zusammen. Aber er beschloss, nochmal dorthin zu gehen. Und er gesagt hat, die Landsleute da, die brauchen das Evangelium, die brauchen die rettende Botschaft von Jesus Christus. Folgedessen ist er wieder verhaftet worden und wurde später hingerichtet. Der Apostel Paulus bezeugt, Leiden und Herrlichkeit gehören zusammen. Das ist eine erste Einsicht. Der anglikanische Priester John Stott deutet das so. So sind Herrlichkeit und Leiden miteinander verheiratet. Sie können nicht geschieden werden. Das ist das Merkmal dieser Welt, der gefallenen Welt, der Welt jenseits von Eden. Der Apostel Paulus, er bezeugt, dass es so ist. Das markiert den Unterschied zwischen dem, was jetzt ist und dem, was kommen wird. Wir leben in einem halbgeretteten Zustand. Jetzt ist noch Leid. Und erst wenn das Reich Gottes vollends Raum greift, dann wird sich das ändern. Das ist die zweite Einsicht. Der Apostel Paulus, er bezeugt, es ist dennoch nicht zu vergleichen. Werfe ich all das Leiden in die Waagschale, liegt dennoch die andere Waagschale mit der Liebe Gottes, mit der Hoffnung auf die gute, die geheilte Zukunft, die fliegt trotzdem nicht in die Luft. Die Leiden dieser Zeit fallen nicht ins Gewicht. Wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Auch wenn wir zusammen mit allen Kreaturen, wenn wir jetzt zusammen mit allen über diese Seufzerbrücke drüber müssen, es ist nicht das Ende. Ich benutze daheim noch die 84er Lutherbibel. Ich fand es jetzt erstmal gut, dass die 2017er ein Wort richtig übersetzt hat. Weil da steht, die Schöpfung, sie liegt in Wehen. Sie geht in etwas Schönes hinein. Die Seufzerbrücke ist irgendwann überquert. Und dann steht da Christus, der Lebendige, der Auferstandene. Da steht dann der, der das Leid überwunden hat. Der Apostel Paulus bezeugt, das seufzt die Kreatur, das seufzen die Kinder Gottes und das seufzt ein Dritter, nämlich der Heilige Geist, den wir als Erstlingsgabe empfangen haben. Es ist ein Trio für Seufzer vor dem himmlischen Thron. Und auch Gott seufzt als Jesus Christus mit, weil er schaut nicht nur zu, als der Gekreuzigte, da nimmt er den Schmerz auf sich, bis es endlich zu Ende geht oder bis Gott diese Welt vollendet, bis es endlich ganz und gar Ostern wird, Ostern für diese Welt. Bis das Licht des Auferstandenen auf die vielen Schatten und Dunkelheiten des Karfreitags fällt, die wir heute noch erleiden und erleben müssen. Paulus sagt mit Gewissheit, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Vielleicht ist das mal eine Übung für uns, wenn wir in den Medien wieder das Seufzen der Kreatur wahrnehmen, wenn es uns da vermittelt wird, wenn wir es an uns selbst erfahren, einfach mal zu sagen, es fällt nicht ins Gewicht. Wollen wir es mal zusammen? Es fällt nicht ins Gewicht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahre unsere Herzen und unsere Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.